Wir feiern ja jetzt Gottesdienst. Das ist ja keine Überraschung. Das machen wir jetzt schon seit 150 Jahren hier als Gemeinde. Das ist ja auch schon eine lange Zeit. Dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Und der Gottesdienst ist immer noch etwas Besonderes für uns als Gemeinde. Da bin ich auch sehr froh drüber. Es gibt in manchen Kirchen, die mit ihren Mitgliedern Probleme haben. Ich will das jetzt gar nicht groß auseinanderziehen, aber Überlegungen, ob man überhaupt Gottesdienst braucht. Ob man das vielleicht nicht abschaffen sollte oder nur noch zu besonderen Anlässen. Und für mich ist das keine Frage. Wir brauchen Gottesdienst. Das ist ganz wichtig. Auch für uns als Gemeinde, auch in unserer Außenwirkung. Gottesdienst ist ja sowas wie unser öffentliches Aushängeschild. Etwas, was wahrgenommen wird. Gerade auch natürlich hier in Augustfehn haben wir eine Sondersituation. In anderen Gemeinden, da hat man das Gefühl, da bunkert man sich ein und will nicht gesehen werden. Und wir dürfen hier gesehen werden. Das ist eine ganz besonders tolle Situation, die wir hier haben dürfen. Gottesdienst ist unser öffentliches Aushängeschild und auch eine Anlaufstelle für Besucher. Für Leute, die hierher kommen, für Gäste, die nicht zur Gemeinde dazugehören, die vielleicht sogar das allererste Mal sich in eine Gemeinde hineintrauen. Dafür ist Gottesdienst einfach eine großartige Gelegenheit, weil man dazukommen kann und ein Gefühl dafür bekommen kann, was passiert. Und das Tolle hier in Augustfehn, das habe ich in den letzten 3 Jahren doch gemerkt, ist, dass immer wieder auch neue Leute tatsächlich da sind. Dass neue Gäste kommen, Leute, die sich das allererste Mal trauen, einen Gottesdienst zu besuchen. Ich weiß nicht, ob das heute der Fall ist. Es ist manchmal ein bisschen schwer, so die ganzen Gesichter zu überblicken, einzuschätzen, während im Kopf schon der nächste Satz der Predigt rattert. Falls wir heute Leute dabei haben, die wirklich das allererste Mal da sind, dann möchte ich dich ganz herzlich begrüßen hier. Ich möchte dich willkommen heißen. Ich freue mich darüber, dass du den Mut hattest, hier zu unserem Gottesdienst zu kommen. Ich hoffe, du wurdest freundlich begrüßt. Wir haben dafür ein extra Begrüßungsteam, das das auch übernimmt, dass man so einen ersten guten Kontakt auch hat. Und ich wünsche dir eine gesegnete Zeit hier bei uns im Gottesdienst. Ich will dir aber auch schon mal sagen, dass wir heute mit unserer Predigt sowas, die Amerikaner sagen dazu, sowas wie Inside Baseball haben. Inside Baseball bedeutet, dass man sich mit Dingen im Inneren beschäftigt, mit sich selbst ein bisschen, mit Detailfragen. Und wir wollen heute als Gemeinde ein bisschen über uns selbst nachdenken. Und ich hoffe, dass du als Besucher, wenn du hier bist, trotzdem etwas für dich auch mitnehmen kannst als Gast. Eine Tradition, die ich versuche für mich so fest zu etablieren, indem man macht sich ja Gedanken, worüber kann man predigen im Jahr. Eine Tradition, die ich für mich fest etablieren möchte, ist, dass ich Anfang des Jahres im Januar auch über unser Gemeindemotto predigen möchte, nachdenken möchte. Da steht's an der Wand. Letztes Jahr habe ich mal eine Umfrage gemacht oder eine Abfrage, wer das auswendig kann. Heute lasse ich das mal. Ich habe es einfach an die Wand geworfen. Es hängt auch hinten am Eingang zu den Nebenräumen. Das ist das, was wir uns als Motto gesetzt haben als Gemeinde. Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Die Gefahr bei so einem Motto, das man sich als Gemeinde setzt, ist, dass man einen langen Prozess hat, bis man sowas festsetzt. Und dann einen ganz kurzen Prozess hat, bis man vergessen hat, was man damit eigentlich machen soll. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das wirklich etwas ist, was uns als Gemeinde prägt. Was das überhaupt bedeutet, auch ganz praktisch nachzudenken. Was für einen Unterschied soll dieses Motto für uns als Gemeinde machen? Darüber möchte ich mit uns nachdenken heute. Und ich möchte das von einem ganz speziellen Thema her beleuchten. Also man kann, die Chance da ist, immer wieder einzelne Themen rauszugreifen, die dann dieses größere Motto beleuchten. Und das Thema heute soll Gastfreundschaft sein. Gastfreundschaft. Als ein praktisches Beispiel dafür, wie man dieses Motto ausleben kann. Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Und ich habe einen Satz mitgebracht. Ich weiß nicht, von wem der ist. Dort, wo ich das her habe, steht auch nur anonym drunter. Aber ich fand das stark und ich fand, das ist eine treffende Beschreibung, worum es geht. Gastfreundschaft ist eine Form von Anbetung. Gastfreundschaft ist eine Form von Anbetung. Was ist Anbetung? Anbetung bedeutet, dass wir Gott gegenüber ausdrücken, wer er für uns ist, was er für uns bedeutet und welchen Stellenwert er für unser Leben hat. Das ist im Grunde, im Kern Anbetung. Dass wir Gott sagen, wer er für uns ist und welchen Stellenwert er in unserem Leben haben soll und hat. Im klassischen Kirchendeutsch nennt man das Gott die Ehre geben. Das ist Anbetung. Gott die Ehre geben. Gott zu ehren. Und das kann auf verschiedene Art und Weisen passieren. Das kann ganz klassisch, natürlich, das steckt schon im Wort drinne, durch Gebete passieren. Dass wir das Gott einfach sagen. Gott, du bist mir unendlich wertvoll. Oder Gott, ich bin dankbar für dein Wirken in meinem Leben. Das ist ganz einfach auch schon mal eine Form von Anbetung. Es können Lieder sein. Lieder sind ja im Grunde nur gesungene Gebete. Dass wir Gott durch die Musik und durch die Texte ausdrücken, wer Gott für unser Leben ist. Aber Anbetung kann auch ganz praktisch im Alltag geschehen. Dadurch, dass wir durch unseren Alltag und wie wir unseren Alltag angehen, ausdrücken, welche Bedeutung Gott für unser Leben hat. Dass wir ihn ernst nehmen, dass wir auch seine Gebote ernst nehmen und versuchen, sie in unserem Alltag zu berücksichtigen. Auch das ist Anbetung. Du betest Gott durch deinen Alltag an. Durch dein ganz praktisches Leben von Montag bis Sonntag. Und in diesem Zusammenhang fällt auch das Thema Gastfreundschaft. Darin ist zu finden, wieso Gastfreundschaft Anbetung ist. Weil wir auch dadurch, wie wir mit Fremden umgehen, mit Gästen umgehen, Gott gegenüber ausdrücken, wie wir seine Gebote ernst nehmen und wie wir dadurch auch Gott ernst nehmen. Und wir finden in der Bibel sehr stark das Bild vor, dass für Gott Gastfreundschaft von enormer Bedeutung ist. Gastfreundschaft ist Gott sehr, sehr wichtig. Was ist Gastfreundschaft? Gastfreundschaft bedeutet, dass ich einen Menschen, der nicht zu meiner Familie gehört, freundlich aufnehme und versorge, als würde er zu meiner Familie gehören. Das ist im Grunde Gastfreundschaft. Einen Menschen, der nicht zu meiner Familie gehört, mit dem ich nicht regelmäßig sonst zu tun habe, der freien Eingang zu meinem Haus hat, dass ich so einen Menschen freundlich aufnehme und versorge, als würde er zu meiner Familie gehören. In der Antike, in der Zeit der Bibel und auch heute noch in vielen anderen Kulturen hat Gastfreundschaft eine enorme Bedeutung. Enorme Bedeutung. Das Gastrecht war heilig. Und wer das Gastrecht gebrochen hat, der hat sein Ansehen verloren in der Gesellschaft, in der er unterwegs war. Wenn du einen Menschen bei dir aufnimmst, dann hast du einen gewissen Umgang mit ihm zu pflegen, ihn zu versorgen, ihn zu beschützen, als wäre er ein Familienmitglied. Und wenn du das nicht tust, verlierst du deine Ehre. In einer Beduinenkultur, wie das bei Israel der Fall gewesen ist, wo man viel umhergezogen ist, macht das auch sehr viel Sinn. Wenn ich große Strecken zurücklege, vielleicht auch als Kaufmann, mit geringer Geschwindigkeit, weil es noch keine Autos gab, dann war es wichtig, dass ich auf diesem Weg darauf vertrauen konnte, egal wo ich hinkomme, ich werde freundlich aufgenommen. Ich kriege ein Bett, ich kriege Verpflegung und ich werde beschützt. Und wenn ich das erwarte, dass andere das tun, muss ich selber auch liefern. Deshalb war das von so einer großen Bedeutung für die Zeit damals. Gastfreundschaft, fremde Menschen freundlich aufnehmen. Das ist praktische Nächstenliebe. Und es ist eine starke Form von Nächstenliebe. Denn immer dann, wenn ich einen fremden Menschen in mein Haus lasse, verlasse ich ein Stück weit meine Komfortzone. Das ist so. Ich weiß nicht, wen ich da aufnehme. Ist das ein netter Mensch oder ein Psycho? Wenn das jetzt jemand ist, den ich vielleicht das allererste Mal in mein Haus lasse. Es ist ein Stück Risiko, das wir da eingehen. Ich riskiere Unruhe in meinem ganz privaten Haus. Und deshalb ist das von so großer Bedeutung für Gott, weil Gott das wertschätzt, was das bedeutet, wenn wir gastfreundlich sind. Und er hat es seinem eigenen Volk massiv eingeschärft. Ich möchte mal zwei Verse lesen. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Israel hat es erlebt, was es bedeutet, ein Fremder zu sein. Sie sind nach Ägypten gekommen, da waren die ersten Jahre gut. Und dann ging es irgendwann mächtig schief. Und das Land, wo sie Aufnahme gefunden haben, wo sie gedacht haben, hier sind wir in Sicherheit, am Ende landen sie dort als Sklaven. Das war kein Spaß. Sie wurden ausgebeutet, sie haben wenig zu essen gehabt, sie wurden unterdrückt, sie wurden körperlich misshandelt, sie wurden getötet. Ihre Kinder wurden getötet. Israel hat es erlebt, was es bedeutet, wenn man in der Fremde nicht gut aufgenommen wird. Und deshalb ruft Gott ihnen das hier in Erinnerung und sagt, erinnert euch daran, wie ihr behandelt wurdet in Ägypten. Niemand in eurem Land soll genau das Gleiche über euch sagen, wie ihr das in Ägypten erlebt habt. Niemand. Seid gastfreundlich gegenüber euren Fremden. Behandelt sie, als wären sie eure eigenen Bewohner. Eine sehr, sehr starke Aussage und sehr fortschrittlich. Unglaublich stark. Und wir finden hier in dieser Aussage auch schon etwas von dem wieder, was Jesus später in der sogenannten goldenen Regel ausdrückt. Wisst ihr, wie die lautet? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist ein Beispiel, das ist aus dem Alten Testament aber auch. Richtig. Was ihr von den anderen erwartet, das tut ihnen auch. Was ihr von den anderen erwartet, das tut ihnen auch. Das ist im Grunde immer ein Spiegel vor Augen halten. Was du reinwirfst, kommt zurück. Und was du zurückbekommen willst, das wirf rein. Das ist das, was Gott hier ausdrückt. Ihr wollt nicht schlecht behandelt werden in der Fremde, dann behandelt eure Fremden auch nicht schlecht. Und das ist ein Gedanke mit dieser Gastfreundschaft, der in unserer Zeit immer mehr verloren geht. Ich habe es gesagt, in vielen Kulturen ist das heute noch von großer Bedeutung. In unserer Kultur verliert es an Bedeutung. Weil wir in einer Kultur sind, wo jeder auf sich selbst schaut. Was sind meine Rechte? Was steht mir zu? Das ist das, was immer mehr an Wert gewinnt. Was steht mir zu? Aber wir gucken selten darauf, wer steht da eigentlich neben mir? Was braucht der, der neben mir steht? Was kann ich dem Gutes tun? Wie kann ich dem Gutes tun, der da neben mir steht? Das ist ein Wert, der verloren geht. Und es ist für unsere Gesellschaft ein Drama, das sage ich ganz offen, weil wir dadurch viel verlieren. Und gleichzeitig ist es für uns als Gemeinde eine gigantische Chance. Eine riesige Chance. Nämlich zu zeigen, wie es auch anders aussehen kann. Wir können ein anderes Beispiel setzen und uns davon auch abgrenzen, davon, dass wir in unserer Gesellschaft immer mehr nur auf uns selbst schauen. Und im Neuen Testament finden wir diese Aufforderung, gastfreundlich zu sein. Das ist kein Bonus unseres Glaubens. Das ist nicht ein Extra, wo Gott uns sagt, und wenn du noch ein bisschen Zeit hast und dir langweilig ist, dann versuch noch ein bisschen Gastfreundlichkeit mit einzubringen. Das bringt noch ein paar Bonuspunkte bei mir ein. Das ist es nicht. Gastfreundlichkeit gehört zum Mittelpunkt unseres Glaubens mit dazu. Ich möchte zwei Verse lesen. Hebräer 13, Vers 2. Vergiss die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Boom! Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Was ich hieraus lese, auch wenn ich das nicht ganz verstehe, aber was ich hieraus lese ist, ja, es kann ein Risiko sein, einen fremden Menschen anzusprechen, ihn zu mir nach Hause einzuladen, das kann es sein. Aber der Vers sagt mir, es kann auch eine unglaubliche Chance sein. Du könntest jemanden bei dir zu Hause aufnehmen, der dir mehr zum Segen wird, als dass du für ihn zum Segen geworden bist. Du könntest durch einen fremden Menschen vollkommen überrascht werden, wenn du ihn in dein Leben hineinlässt. Und etwas in dein Leben hineinlassen, von dem du nie erwartet hättest, dass es passiert. Engel könnten in dein Leben treten, wenn du fremde Menschen in dein Leben hineinlässt. Und 1. Petrus 4, Vers 9 lesen wir, seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Und was ich daraus lese, ist, dass Gastfreundlichkeit keine Handlung sein soll, sondern erstmal eine Gesinnung. Etwas, was unser Leben prägt, dass es einfach unser Grundnaturell ist, dass wir gegenüber Fremden offen und freundlich sind. Ja, mit dem Risiko, enttäuscht zu werden. Ja, mit dem Risiko, dass du uns ein Psycho begegnet. Ja, das nehmen wir alles in Kauf. Aber es ist unsere Gesinnung. Es ist keine Pflichterfüllung, sondern es ist etwas, was unser Leben bestimmen soll. Als Haltung. Und wenn du das in deinem Leben nicht wiederfindest, und ich weiß auch, dass ich mir da auch schwer tue, ich rede hier nicht als Profi, der das alles schon drinne hat, überhaupt nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, bete für ein Herz der Gastfreundlichkeit. Bete dafür, dass Gott dein Herz berührt und verändert, dass diese Haltung in dein Leben hineinkommt. Und wag es einfach mal. Wag es einfach mal, jemanden einzuladen. Denn Liebe wächst durch Liebe. Liebe wächst nicht aus Büchern, Liebe wächst nicht im luftleeren Raum, Liebe wächst dort, wo wir Liebe üben, wo wir es einfach tun. Und es fängt klein an und wir dürfen erleben, wie es größer wird. Und in Matthäus 25 gibt uns Jesus einen Ausblick auf die Endzeit. Und das fand ich auch spannend, als ich das so wahrgenommen habe. Er wird als Richter wiederkommen. Und dort wird beschrieben, wie Jesus sein Urteil über die Menschen fällt. Das ist nicht angenehm. Das ist nie angenehm, wenn uns ein Richter begegnet. Aber es ist ganz spannend, woran Jesus sein Urteil festmacht. Ich lese mal Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Ein längerer Text, aber lasst es mal auf euch wirken. Wenn der Menschensohn, also Jesus selbst, in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Dann wird der König, also Jesus, zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her! Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn, und jetzt kommt's, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er sich zu denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Boom! Hier sehe ich keinen Jesus in Jesus-Latschen, der freundlich durch die Welt spaziert, mit einem etwas abgehobenen Gesichtsausdruck. Hier begegnet uns Jesus als Richter der Welt. Und woran macht er sein Urteil fest? Daran, dass du die fünf geistlichen Wahrheiten aufsagen kannst? Daran, dass du das richtige Bekenntnis formulieren kannst? Daran, dass du oft genug im Gottesdienst gewesen bist? Nein. Daran, wie du Menschen begegnet bist, die in Not und fremd sind. Daran macht er das fest. Das ist die Unterscheidung, die er trifft. Nächstenliebe und Gastfreundschaft. Und das finde ich krass, wenn wir uns das mal bewusst machen, dass das für Jesus ein Kriterium ist, anhand deren er später auch sein Urteil trifft. Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Weil Gott uns aufgenommen hat, könnte man sagen, als wir noch Fremde waren, die ihn nicht gekannt haben, sollen wir Fremde herzlich willkommen heißen und ihnen mit Gottes Liebe begegnen. Und wo beginnt das? Es beginnt hier. Die Gemeinde ist immer das beste Übungsfeld, um Gottes Willen umzusetzen. Es beginnt hier in der Gemeinde. Als ich mich hier beworben habe, das ist jetzt schon fast 4 Jahre her, da wurde mir gesagt, das hier ist eine freundliche, offene Gemeinde. Die Menschen sind lieb und nett, man kann hier gut ankommen. Und ja, das stimmt. Das ist etwas, was wir als Familie erlebt haben. Und ich kann sagen, dass das nicht für jeden Ort so gilt, nicht für jede Gemeinde. Das hat man auch schon anders erlebt, ich auch. Doch gleichzeitig habe ich in den letzten 3 Jahren auch erfahren, dass einfach Menschen gesagt haben, hey, ja, der erste Moment war freundlich, aber dann ist es schwer gewesen, reinzukommen. Dann ist es einfach schwer gewesen, aufgenommen zu werden, Gemeinschaft, Anschluss zu finden. Dann fühlte ich mich doch einsam und allein in der Gemeinde. Da war keiner, der auf mich zugekommen ist. Da war keine Gruppe, wo Gesprächskreise waren, wo ich einfach aufgenommen wurde. Es war einfach schwierig. Und das hat mich beschäftigt. Dass da nach Moin nicht viel mehr gekommen ist. Das gilt nicht für jeden. Aber es gibt diese Erfahrung. Und das möchte ich einfach auch sagen. Und das ist etwas, was mich beschäftigt, weil ich mir darüber Gedanken mache. Hier habe ich es von jemandem gehört, der das erlebt hat und dran geblieben ist. Sich davon nicht hat abhalten lassen. Aber wie viele hat es vielleicht gegeben, die hierher gekommen sind, ein Moin gehört haben, nicht viel mehr erlebt haben und dann gegangen sind, von denen wir nichts mehr hören, die nicht diese Ausdauer und Geduld hatten, das einfach auszuhalten. Ich möchte uns ermutigen, da einen offenen Blick füreinander zu haben, ganz besonders auch einen offenen Blick für die, die neu sind. Und ich bin da genauso gefragt. Das ist auch nicht meine Stärke. Wenn ich da einen Neuen sehe, das ist auch nicht mein erster Moment, zu sagen, da laufe ich sofort hin. Da muss ich auch erstmal überlegen, okay, was könnte ich jetzt fragen? Oder ja, vielleicht spricht jemand anders an, wart noch eine Minute. Als Pastor will man ja nicht alles selber machen, sondern auch die anderen mal. Es gibt genug Ausreden, die man da finden kann. Und dass wir einfach auch lernen, nicht nur Moin zu sagen und dann stehen zu lassen, sondern dass wir uns umgucken und sehen, wer steht hier allein. Und dass man sich vielleicht ein paar Standardfragen zurechtlegt. Das ist meine Strategie. Hey, ich habe das Gefühl, du bist das erste Mal hier, oder ich sehe dich zumindest das erste Mal hier. Bist du neu? Das ist eine Frage, die immer geht. Da tut man keinem weh. Das kann man machen. Oder, hey, ich habe dich ein paar Mal bei uns gesehen. Wie gefallen dir unsere Gottesdienste? Die Gefahr ist, dass man dann hört, diesen Mist. Aber auch das können wir aushalten, denke ich. So viel dickes Fell haben wir. Und trotzdem ist das eine Frage, die man stellen kann. Und wenn man sich unterhält hinten, und ich bin auch kein Mensch, der Gewusel mag. Ich stehe manchmal gerne hier vorne, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ich mag das in diesem Gewusel, ich fühle mich da auch verloren. Aber dass man einfach dann nicht seine privaten Gesprächskreise hat, das könnt ihr immer noch zu Hause, oder dann geht ihr in eine Ecke irgendwo, wo ihr ganz privat ist, aber dass ihr sagt, hey, komm einfach dazu. Einfach zu öffnen, ein Signal zu senden. Und wenn die andere Person dann signalisiert, nee, ich will nur erstmal gucken, dann ist das auch okay. Dann kann man das respektieren, dann muss man die nicht reinzwingen. Doch, jetzt wollen wir Gastfreundschaft üben, das hat uns der Pastor gesagt, du kommst jetzt hier rein. Das muss auch nicht sein, das ist jetzt auch nicht hilfreich, aber dass man dem die Chance gibt, mit dabei zu sein. Und nicht nur wir Menschen machen einen ersten Eindruck auf andere Menschen, den wir nicht wiederholen können. Du hast immer nur einen ersten Eindruck, den du bei einem Menschen hinterlassen kannst. Auch wir als Gemeinde haben einen ersten Eindruck, den wir hinterlassen können. Und den können wir nicht rückgängig machen. Wir können daran arbeiten, den zu überwinden, wenn er schlecht gewesen ist. Oder wir können daran arbeiten, den zu bestätigen, wenn er gut war. Aber rückgängig machen können wir ihn nicht. Und welchen ersten Eindruck wir hinterlassen bei Besuchern, das entscheidest du unter Umständen mit. Durch das, wie du ihnen begegnest. Welchen Eindruck hinterlassen wir? Möchte auch dich, wenn du im Hauskreis bist, auch als Hauskreismitglied ansprechen, auch als Hauskreise gastfreundlich und offen zu sein. Natürlich kann es mal Sinn machen, für einen Hauskreis zu sagen, hey, wir wollen jetzt mal ein halbes Jahr uns erstmal in dieser festen Gruppe mit einem Thema beschäftigen, ganz klar. Aber wenn ein Hauskreis niemals die Offenheit hat, neue Leute reinzulassen, dann hatte sein Sinn ein bisschen verfehlt. Hauskreise sollten immer bereit sein, Menschen mit zu integrieren. Einfach ansprechen. Vielleicht einfach auch Leute aus der Gemeinde einladen, die schon länger dabei sind, sagen, hey, hast du eigentlich schon einen Hauskreis, willst du da bei uns dabei sein? Ein Nein sollte dich nie abschrecken. Es ist nicht deine Aufgabe, dass der andere Ja sagt. Das ist seine Verantwortung. Aber du darfst ihm die Chance geben, Ja oder Nein zu geben, sagen. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und natürlich, da gehört dazu auch die Gastfreundschaft zu Hause. Einfach Menschen zu sich einzuladen. Und auch das ist etwas, was wir als Familie noch lernen wollen und müssen, weil wir das auch nicht hinbekommen. Klar, auch wieder Ausreden, wir haben Kinder und es ist Arbeit und dann macht man sich Gedanken, haben wir überhaupt richtig Essen da und passt die Deko zu Hause, ist es unordentlich, können wir jemanden spontan mitnehmen, alles kein Problem, kann man alles verstehen. Aber wenn der Aufwand dich davor abschreckt, jemanden nach Hause einzuladen, weißt du, woran du arbeiten solltest? An deinem Vorstellung von dem, was nötig ist. Nicht daran, die Einladung nicht auszusprechen. Wenn der Aufwand dich abschreckt, dann senk den Aufwand. Nicht die Einladung. Es muss nicht immer das fette Essen sein. Und es muss nicht immer alles zu Hause passen und die Deko und alles. Wichtiger ist, dass wir uns Zeit nehmen füreinander. Verzichte nicht auf die Einladung, verzichte auf den Aufwand. Auch dazu möchte ich ganz herzlich ermutigen. Und wie gesagt, ich predige das nicht als Profi, sondern weil ich weiß, dass Gott dieses Herzensanliegen hat und dass Gott sich das von uns wünscht. Und ich predige das, weil es unser Motto ist und weil es ein Beispiel für unser Motto ist. Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Oder weil Gott uns liebt, wollen wir fremden Menschen mit Gottes Liebe begegnen. Ich möchte euch dazu ermutigen, das wirklich einzuüben. Vielleicht heute schon damit anzufangen. Wir wollen jetzt gleich in die Anbetung auch gehen. Da dürft ihr auch gerne darauf antworten. Hier ist es Anbetung mit Musik. Ihr dürft mitsingen, ihr dürft einfach auch auf euch wirken lassen, aber einfach in euer Herz hineinzuhören, was Gott da in euch hineingelegt hat an Gedanken, auch ihm das einfach zu spiegeln. Lass mich noch ein kurzes Gebet sprechen und dann wollen wir in die Anbetungszeit gehen. Jesus, danke, dass du uns herausforderst. Und danke, dass du uns auch zeigst, was dein Wille ist, dass wir da nicht grübeln müssen und nachdenken, sondern dass wir das wissen dürfen. Und du wünschst dir von uns, dass wir offen sind für Menschen, die fremd und allein sind, die vielleicht neu sind. Schenk uns das Herz, diese Menschen zu sehen und ihnen zu begegnen. Amen.